Ja, ich meine, wenn du jetzt in die 20er, 30er Jahre des letzten Jahrhunderts guckst und wie en vogue damals Verschwörungsgeschichten waren, dann macht einem das schon Angst.
Ständig frage ich mich Dinge, Tag ein, Tag aus, und will verstehen, wie dieses oder jenes funktioniert. Egal ob in Politik, Gesellschaft, Kultur oder Naturwissenschaft. Es gibt so viel, was mich interessiert, was neu ist, was ich lernen kann. Deswegen teilen hier bei Alles muss raus Menschen ihre Perspektive, ihren Standpunkt, ihr Wissen, ihre Haltung. Und in dieser Woche hat mich folgende Frage beschäftigt. Leben wir im Zeitalter der Verschwörungserzählung? Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, heute ist mein Gast Alexander Prinz. Die meisten kennen diesen Mann, glaube ich, als der dunkle Parabelritter. Er ist Journalist, macht auf YouTube regelmäßig Content, erreicht damit Millionen von Menschen. Und er zeichnet sich eigentlich dafür aus, dass er mit einer ziemlich boulevardesken Punchline ins Thema lockt und dann aber sehr sauber und sehr sachlich seine Arbeit macht. Und ich habe heute mit ihm folgende Frage besprochen, nämlich: Leben wir eigentlich im Zeitalter der Verschwörungserzählung? Wie kann es sein, dass Donald Trump als Präsident der Vereinigten Staaten eine Rede ans Volk hält und diese Rede mit Verschwörungserzählung füllt? Wie kann es sein, dass Xavier Naidoo von Babygewürzmischung spricht und Menschen sich in der Woche davor bei ihm entschuldigen, weil er doch recht hatte vielleicht mit den Epstein-Files, dann Menschen die Entschuldigung wieder zurücknehmen, weil er eben sowas erzählt? Wie kann es sein, dass der Gewinner des Dschungelcamps sich rechtfertigen muss, weil im Internet antisemitische Verschwörungserzählungen diskutiert werden und das möglicherweise der Grund ist für seinen Gewinn? Darüber habe ich heute mit Alexander Prinz gesprochen. Er hat auf viele dieser Fragen Antworten und wir diskutieren eigentlich am Ende dieser Folge den spannenden, finde ich, extrem spannenden Punkt. Was sind eigentlich die großen Technologietreiber? Was bringt Technologie nach vorne und was haben Verschwörungserzählungen damit zu tun? Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich war nach diesem Gespräch wirklich sehr viel schlauer und ich glaube, ihr werdet es auch sein. Viel Spaß mit Alexander Prinz.
Redaktionsschluss für die heutige Folge war Mittwoch, der 25. Februar 2026 um 16 Uhr.
Alexander, ich bin froh, dass du da bist. Ich habe wirklich viele Fragen zu deinem, ich finde ja, du bist ja, das ist dein absolutes Fachgebiet, neben zahlreichen anderen Fachgebieten, aber mit dir kann man sehr gut über Verschwörungserzählung, Verschwörungstheorien sprechen, auch weil du dich inhaltlich damit sehr beschäftigt hast, dass irgendwie dein Themengebiet ist. Und ich hatte, ausgelöst durch Xavier Naidoo letzte Woche, das Gefühl, wir sind wirklich in so einer ganz komischen Zeit angekommen. Der Rap-Journalist Steiger entschuldigte sich 2 Wochen vorher bei Xavier Naidoo, weil nachdem die Epstein-Files veröffentlicht wurden, viele Menschen darin die Bestätigung von Pizzagate, von jahrelangen, auch eben von Xavier Naidoo laut ausgesprochenen Überlegungen, wozu Säuglinge verwendet werden. Jetzt, letzte Woche, Xavier Naidoo sagt, dass über seine Kartoffelchips Baby-Embryonen gestreut wurden. Entschuldigungen werden wieder zurückgenommen. Und es gipfelte alles in der Rede gestern Abend von Donald Trump, der völlig unverhohlen als der mächtigste Mann der Welt in dieser sehr wichtigen Rede vor seinem Volk, seiner Motivationsrede, wirklich Verschwörungserzählungen wiederholt. Vom gestohlenen Wahlbetrug, von den psychisch kranken Granten, die dieses Land überschwemmen, weil die Irrenanstalten der Welt geöffnet werden, damit die USA zerstört wird. Und ich will heute mit dir diskutieren und die Frage klären: Leben wir im Zeitalter der Verschwörungserzählung? Ist es vorbei? Was können wir eigentlich noch glauben? Und deswegen erste Frage an dich. Was können wir eigentlich noch glauben, Alexander?
Also, Thilo, ich würde die andere Frage zuerst beantworten wollen, nämlich leben wir im Zeitalter der Verschwörung? Ich würde sagen, nein. Ich würde tatsächlich das ganz kurz so mal, um das Big Picture aufzumachen, Verschwörungserzählungen gehören eigentlich immer dazu. Die waren immer ein großer Teil der Mediengesellschaft, beispielsweise als der Buchdruck erfunden wurde. Man macht sich das, glaube ich, gar nicht so richtig bewusst, dass die Schriften, die dort am meisten verbreitet wurden, Propagandamaterial waren. Verschwörungserzählungen, die da verbreitet wurden, beispielsweise die Geschichten über Werwolf-Attacken von Menschen, die andere Menschen fressen in Wolfsgestalt, das verbreitete sich deswegen in Europa so stark, weil es zeitgleich mit der Erfindung des Buchdrucks einherging. Also das war eine wirklich kammen Verschwörungsgeschichte, die sich verbreitet hat. Es ist wenig von diesen Flugblättern übrig geblieben, erhalten geblieben, die dort verteilt wurden. So grundsätzlich, deswegen hat man das gar nicht so richtig auf dem Schirm, wie massiv die mediale Flut von Falschbehauptung, politischer Beeinflussung und so weiter und so fort damals war. Beispielsweise Werwolf-Geschichten wurden auch aus politischen Gründen verbreitet, bei Konflikten um Grenzverläufe, dass man einer Bevölkerungsgruppe unterstellt hat, dass die beispielsweise Magier da beherbergen und dementsprechend Leid über das Volk bringen und der Regionalfürst von der anderen Seite sozusagen, der kämpft gegen das Böse und den Teufel und so weiter und so fort. Also um die Bevölkerung zu erreichen und auf die eigene Seite zu ziehen, ist das ein probates Mittel gewesen, das schon immer wieder verwendet wurde. Ne? Und wenn wir jetzt bei dieser Frage nach dem Blut und nach der Verwendung von, um dich zu zitieren, quasi Babys, wenn wir diese Frage beantworten, es gibt die frühesten Quellen, von denen ich weiß, die sind aus dem ersten Jahrtausend vor Christus, bei denen ein solches Thema eines Ritualmordes oder einer Verschwörung zum rituellen Verspeisen von Menschen, wo das zum ersten Mal verwendet wurde. Also das ist etwas, das sogar in vorchristlicher Zeit schon existiert und das in Gesellschaften immer eine Funktion hat. Also ich würde sagen, Verschwörungsgeschichten haben immer dazu gehört, waren immer ein Machtmittel und ein kommunikatives Mittel und Element, mit dem sich die Menschen auseinandersetzen mussten. Und gerade diese Geschichte um Xavier Naidoo, um Adrenochrom, um die Verwendung von Blut, um das rituelle Opfern von Menschen, ich gehe jetzt gerade so ein bisschen den Verlauf sukzessive nach hinten zurück in der Zeit, das ist, glaube ich, die Geschichte der westlichen Kultur. Es ist wirklich absurd, wie lang sich das hält und in wie immer wieder sich verändernden Abstufung exakt diese Geschichte existiert hat. Und um deine zweite Frage zu beantworten, was sollen wir noch glauben? Ich glaube, die Epstein-Files, in Anführungszeichen die Epstein-Files, weil es sind ja nicht die Epstein-Files, es sind ein paar dieser Epstein-Files, also es sind aktuell irgendwie 3,5 Millionen von irgendwo 6 Millionen, von denen da gesprochen wurde, die existieren. Das sind ja wiederum nur Sammlungen von beispielsweise anonymen Tippgebern, die das FBI angerufen haben, Verhörungsprotokolle, es sind random E-Mails zwischen Leuten aus dem Epstein-Netzwerk, also es ist alles. Es ist alles, was in irgendeiner Weise an Material gesammelt wurde zu diesem Fall. Und jetzt haben wir das Kuriosum, dass wir in einer Zeit, wo man eigentlich immer weniger glauben kann, gleichzeitig ganz viele Menschen haben, die jedes einzelne Wort, das in diesen Files vorkommt, für bare Münze nehmen. Das heißt, man stelle sich vor, Xavier Naidoo hat 2019 das FBI angerufen und hat gesagt, es liegen übrigens Leichen unter dem Rasen von Mar-a-Lago. Das steht jetzt in den Epstein-Files, weil Anrufprotokoll. Und all die Leute, die das lesen, sagen, das ist der Beweis, dass dem so ist. Sprich, man hat irgendwo die Fiktion von jemandem gelesen und dadurch ist es real. Und in meiner Arbeit mit Verschwörungsgeschichten, wo ich jetzt schon viele Dutzend Beiträge dazu gemacht habe und sukzessive auf meinem Kanal Eisberg ja hunderte von diesen Geschichten schon durchgetanzt bin, fällt mir immer wieder auf, die Fiktion der Vergangenheit ist die Wahrheit der Zukunft. Und genauso ist es beispielsweise bei dem, ich kann ja auch einfach, du musst mich stoppen, ne? Ich kann jetzt hier eine Stunde durchreferieren bei dem Thema. Ja,
warte, dann eine Zwischenfrage so, wo sind denn jetzt die Werwölfe, wenn die Fiktion der Vergangenheit die Wahrheit der Gegenwart wird?
Naja, das ist ja schon die Vergangenheit. Also die Fiktion von weiter vorne. Also wir reden da von vorchristlicher Zeit, von also die Zukunft, die dort entstanden ist, ist sozusagen der Werwolf-Mythos. Weil eigentlich ging es ursprünglich um Naturmagie, es ging um das Rücktreiben von antichristlichen Bewegungen und sozusagen Leuten, die sich nicht christlich verhalten. Es ging um irgendwo auch Kulturkampf, kann man sagen. Und das hat dann zu dem Werwolf-Mythos geführt. So, und
aber wie erklärst du dir denn, dass das jetzt gerade wieder so gut funktioniert? Weil wir hatten, also subjektiv wahrgenommen, meine Perspektive als Journalist, während Corona gab es das erste große Aufblühen einer gesellschaftlich weit verbreiteten und weit diskutierten Verschwörungstheorie. Also nämlich, dass der Coronavirus möglicherweise aus einem Labor kommt, dass die Impfstoffe irgendwelche Sachen beinhalten, die irgendwas mit dir machen. Davor subjektiv, ich betone nochmal an der Stelle subjektive Wahrnehmung, hatte ich das Gefühl, dass Verschwörungserzählungen so mitliefen. Klar gab es das, 11. September.
Das wurde halt gerade sagen, so, ne?
Ja, also so, die Erde ist eine Scheibe. Hier, wie heißt das, diese Dinger am Himmel? Chemtrails. Genau, so das lief immer so mit, bestimmte aber nicht den gesellschaftlichen Diskurs. Jetzt haben wir eben diesen Präsidenten. Wir haben Gil Oferim, wo öffentlich diskutiert wird mit der jüdischen, also mit wirklich einer der antisemitischsten Verschwörungserzählungen überhaupt, nämlich im Hintergrund haben irgendwelche Leute entschieden, dass er gewinnt, gerade er. Also ich wiederhole hier gerade dieses, reproduziere diese Verschwörungserzählung. Also mir scheint, als würde die Welt aktuell sich so an diese Erzählung klammern. Und das ist die Frage, warum ist das gerade so?
Also ich glaube, das ist wirklich eine subjektive Perspektive. Wir hatten 2015 beispielsweise durch die Migrationskrise hat sich extrem die Verschwörungstheorie der Umvolkung des Great Resets hat sich verbreitet, auch im Zusammenhang mit der immer stärkeren Aufmerksamkeit auf den Klimawandel beispielsweise. Davor 9/11, alles was mit Zentralbanken und Euro zu tun hat, also das sind ja auch politisch hochbrisante Strömungen gewesen, die aktuelle Politik beeinflusst haben. Und das ist jetzt gerade durch Corona irgendwo in jedermanns Alltag eingeströmt ist, ist, glaube ich, auch dem geschuldet, dass zu dem Zeitpunkt eine relativ alte Zielgruppe das Internet zum ersten Mal als Informationsplattform benutzt hat. Also ich glaube schon, dass das dieses Novum ist und dass es deswegen auch mit einmal sehr viel mehr Leute gab, die diesen ungefilterten Quatsch ausgesetzt wurden, weil sie diesen Zugang bekommen haben, den sie vielleicht vorher nicht hatten. Also vorher. Und das ist ja auch im Zusammenhang mit der Flacherde, ne? Ist das ist ja so ein YouTube-Ding eigentlich, dass dieses Thema so groß geworden ist, ist 1:1 mit der Verbreitung von YouTube korreliert. Also ohne diese Community auf YouTube wäre das vermutlich gar nicht so populär geworden. Das ist schon richtig, heißt aber nicht, dass die Verschwörungsnarrative nicht permanent Politik und Gesellschaft beeinflussen. Es ist vielleicht nur in einem anderen Rahmen und in einem anderen Kontext und vielleicht weniger auffällig. Ich glaube, man kann sagen, diese Corona-Thematik war sehr auffällig und sehr abrupt, weil es alle Lebensbereiche irgendwie beeinflusst hat mit den Impfungen. Also es war ja diese Entscheidung, lasse ich mich impfen und darf am Leben teilnehmen oder nicht. Also es war eine ganz klare Entscheidung, vor der jeder Mensch im Land stand. Dementsprechend war es relevant. Bei 9/11 stand ja nicht permanent irgendwie die Frage im Raum, muss ich jetzt mich dazu bekennen, ob ich denke, dass 9/11 ein Inside-Job war oder nicht. Also es passiert ja mehr zwischen Himmel und Erde, als man mit dem normalen Schulwissen irgendwie abdecken kann. Und dieses kritische Betrachten der Themen ist wichtig. Aber ich glaube, dass du das jetzt so wahrnimmst, dass seit Corona da irgendwas aus dem Ruder gelaufen ist, hängt mit diesem starken Eintritt von älteren Leuten mit wenig Medienkompetenz in diesen Social-Media-Raum zusammen. Und damit, dass wir eben ganz konkret damit konfrontiert worden sind. Und dass diese Social-Media-Zeit zusammenhängt mit dem Aufstieg von extrem populistischen Politikern, ne? Die diese im Volk sehr gebräuchlichen Narrative jetzt nach außen tragen. Denn dieses Thema der Umvolkung, dieses Thema von allen diversen antisemitischen Verschwörungsgeschichten, die sind nicht neu, die existieren latent vor sich hin.
Aber neu ist das eben, dass der Präsident der Vereinigten Staaten sie in seiner Rede sagt. Fragezeichen.
Zumindest, also ich würde jetzt nicht behaupten, dass wir das in der Geschichte der USA nicht ständig erlebt hätten, dass US-Präsidenten Verschwörungstheorien verbreitet hätten.
Machen wir ein Beispiel.
Naja, beispielsweise mit irgendwelchen Kampfstoffen, die es dann doch nicht gab, die dann irgendwo rechtfertigen, dass man einen Krieg führt, beispielsweise. Also diese Narrative, die zum Kalten Krieg existiert haben.
Also, aber das sind für mich eher Lügen. So, ich finde, Verschwörungserzählungen haben was anderes als so eine platte Lüge. Da ist so dieses so, es gibt im Irak Chemiewaffen, wir müssen den Irak angreifen, ist eine Sache, die du erzählst, die keine Anhängerschaft hat in einer Bevölkerung. Also es gibt jetzt ja nicht die Gruppe der Irak-Camps, die da fest überzeugt von sind, dass es das gibt, dieses Giftgas zum Beispiel im Irak. Und deswegen gibt es irgendwie so eine große Verschwörung dahinter.
Das basiert aber auf anderen Geschichten, ne? Das basiert auch auf großen Erzählungen, die muslimische Menschen als gefährlich einschätzen. Das basiert auf Erzählungen von dem übergeordneten Westen, also postkolonialen Erzählungen und Strukturen. Also ich finde das schwierig zu sagen, das eine ist nur eine Lüge in Anführungszeichen und das andere...
Das nur ist in Anführungszeichen, genau.
Ja, das nur ist in Anführungszeichen und das andere ist quasi dann eine Verschwörungsgeschichte, weil die Grenzen sind da, glaube ich, fließend. Das sind am Ende des Tages Machtinstrumente, die Frage, welche Informationen und welche Desinformationen verbreitet werden. Und ich denke schon, dass man sagen kann, es gibt dort Kampfstoffe, die eingesetzt werden sollen, um einen Massenmord, einen Genozid durchzuführen an der und der Bevölkerung zu den und den Gründen, mit dem und dem Hintergrund, dass das schon eine ausgewachsene Verschwörungserzählung ist. Doch.
Wir arbeiten gerade, also du erarbeitest gerade für mich, dass es näher beieinander steht. Also Und würdest du sagen, dass also was ich gerade lerne von dir ist, dass Verschwörungserzählungen jetzt nicht der Spinner am Kneipentisch, sondern auch ein wirkliches Werkzeug ist.
Ja, also auf jeden Fall.
Im 21. Jahrhundert immer noch als Werkzeug verwendet wird, dann ist eigentlich der journalistische Umgang mit Verschwörungserzählungen in den letzten Jahren ein falscher gewesen. Weil wir als Journalisten, muss ich ehrlich sagen, haben das ganz oft immer in diese Spinnert-Ecke gestellt. Und erst bei den Reichsbürgern habe ich verstanden, ja, das ist mega gefährlich, dass man es eben in diese Spinner-Ecke stellt, weil diese Reichsbürger, die sammeln gerade Waffen und Spinner werden als ungefährlich wahrgenommen, aber die wollen sich hochsprengen und irgendwie die BRD GmbH irgendwie abschaffen. Also würdest du sagen, dass der Medienauftrag so ein bisschen schuld auch daran ist, wie wir auf Verschwörungserzählungen blicken? Also eigentlich die Arbeit, die wir beide machen.
Naja, die Holzhammer-Methode ist immer, oder die mit der einfachen Schablone drauf zu gehen, ist immer die falsche Methode. Natürlich sind die paar End-60er, die glauben, dass die BRD GmbH irgendwie tatsächlich existiert, so in der Form, und die dann einen Kaiser krönen wollen oder so. Natürlich sind das Spinner und natürlich sind das Leute, die jetzt an sich genommen höchstwahrscheinlich keine große Gefahr darstellen, weil sie vermutlich...
Werden aber verurteilt.
Ja,
also muss ich dir widersprechen.
Moment, ja. Das ist was anderes. Ich bin gedanklich gerade in den frühen 2010ern, so, wo zum ersten Mal so richtig große Dokumentationen über solche Leute rausgekommen sind. Ich rede jetzt nicht von dieser Verschwörung, die jetzt tatsächlich prozessual aufgearbeitet wird, weil das ist jetzt der Schritt, der danach kommt. Solange es diese einzelnen Geschichten gibt, ist das viel weniger problematisch wird, wenn es ein kohärentes Weltbild wird, das anknüpfungsfähig im Gesamtkonzept für auch normale Menschen wird. Also Anfang des Internets, sage ich jetzt mal, dass das populär geworden ist mit Dr. Axel Stoll, ne, was der da alles erzählt hat, die OGs wissen, wen ich meine, da war das ein Phänomen. Da gab es so ein paar Verrückte, die so diese so ganz, ganz verschroben waren in Ufologie, Ancient Aliens, so ein komplett absonderliches Weltbild entwickelt haben. Und wenn immer diese Weltbilder sozusagen einen Übergang in die Populärkultur finden, wird es problematisch. Und diese Verschwörung zum Sturz Deutschlands sozusagen mit dem Herrn von Reuß, der dann die Führung übernehmen sollte, der auch vor Gericht gesagt hat, dass er selber gar nicht so richtig verstehen kann, wie er da reingeraten ist in dieses Weltbild, dass er wirklich geglaubt hat, dass das alles kohärent ist und die tatsächlich Kinder in Tunneln verstecken und so weiter und so fort. Ne? Wenn das sozusagen eine größere Followerschaft generiert, dann wird es problematisch. Und da, um das aufzugreifen, was du sagst, ist dann vielleicht wirklich die Verfehlung des Journalisten, nicht zu erklären, wo bereits beim Ansatz der Fehler ist. Mhm. Also nicht zu sagen, na, die sind verrückt, deswegen ist es verrückt, sondern naja, es stimmt nicht, weil das und das ist so und so. Und wenn man das mal weiterdenkt, dann kommt man da und da raus. Ich glaube aber nicht auf der anderen Seite, dass man dem Journalisten die Schuld an der Entwicklung allgemein geben kann. Also das hängt natürlich auch stark damit zusammen, wie sich gesamtgesellschaftliche Prozesse irgendwie entwickeln. Und gerade das Corona-Thema ist da ein wichtiges Thema. Ich glaube, solche Bewegungen kann man auch gar nicht völlig abfedern. Sobald der Mensch individuell mit einem Unbill konfrontiert wird, wird er zu einer bestimmten Prozentzahl zu solchen Verschwörungstheorien neigen. Ne? Beispielsweise, das Virus ist ein Kampfstoff aus China, aus Chinas Laboren. So. Weil man ja versucht, irgendwie eine schwierige Weltsicht sich selbst zu erklären. Man muss versuchen, das komplexe System Leben das komplexe System Erde und Mensch irgendwie zu verstehen, diese Systematik. Und Verschwörungserzählungen sind eine Möglichkeit, das begreiflicher zu machen. Und wann immer Menschen sozusagen in Angstsituationen, in schmerzhafte Situationen verfallen oder kommen, verfallen sie in so Coping-Mechanismen. Und wenn man ihnen dann keine andere Auswegslösung oder Erzählung gibt, also eine richtige hoffentlich, dann könnte es sein, dass sie eben dann so eine Ausweicherzählung für sich finden. Ne? Und deswegen sind ja gerade immer so diese Scapegoat-Erzählungen besonders erfolgreich, beispielsweise.
Erklär mal kurz den Begriff Scapegoat.
Dass man sozusagen eine Opferziege, also alleine der Begriff ist schon mit dem jüdischen Volk sozusagen verbunden, weil die ja sozusagen so diese Opferziege haben, der sie dann die Schuld des Volkes aufladen und dann in die Wüste treiben, als symbolischer Akt. Und in diesem Symbol bleibend sucht man sich quasi eine Gruppe oder eine bestimmte Person aus oder einen Zusammenhang, dem man dann die Schuld an der Situation gibt. Und in der christlichen Gesellschaft und vor allen Dingen im Mittelalter war es dann halt die jüdische Gemeinschaft, die dann, im wahrsten Sinne des Wortes, zum Scapegoat gemacht worden ist. Und so kann man quasi in solchen Situationen, wo sehr viel Angst herrscht, Menschen auch leiten. Und deswegen ist es gefährlich, sobald diese Idee auf eine konkrete, anschlussfähige Realität trifft. Ich habe es jetzt, glaube ich, sehr komplex umschrieben. Also alles ist in Ordnung, wenn man an UFOs glaubt und irgendeinen Blödsinn über Area 51 erzählt, bis dann tatsächlich mal irgendein Komet vom Himmel fällt und was kaputt macht. Mhm. Und dann die Leute versuchen herauszufinden, was dahinter steckt. So.
Glaubst du, dass Donald Trumps Aufforderung an sein Kriegsministerium, unter anderem die UFO-Files zu releasen, eine Methode sind, um von den Epstein-Files abzulenken, oder eher so ein Angebot an die Welt ist: die Welt ist unsicher, ich gebe euch jetzt was anderes, worauf ihr euch konzentrieren könnt. Die Welt ist ein gefährlicher Ort geworden, hier sind die UFO-Files, das beruhigt euch doch, weil das fragt ihr euch doch seit 1948 eigentlich.
Also ich frage mich, ob wir uns hier schon wieder selber irgendwie in eine Verschwörungserzählung rein navigieren, weil auch ich mich die ganze Zeit frage, dieses militärische Build-up im Iran, ist das auch nur Distraction? So, also was von dem, was er macht, ist eigentlich nur Ablenkung? Es ist ja online eigentlich schon so ein Meme geworden. Was tut der alles, um von den Epstein-Files abzulenken? Es ist sogar ein Meme geworden, er hat die Epstein-Files released, um vom Melania-Film abzulenken. So, also allein das, was da drumherum passiert, dieses ganze Flood-the-Zone-Thema, also was ist das Eigentliche, wovon er ablenken möchte? Möchte er von seinen Betrügereien und seinen ganzen Krypto-Schemes ablenken? Möchte er von seinen furchtbaren politischen Misserfolgen ablenken? Was lenkt hier von was ab? Und das mit den UFO-Files, da würde ich sagen, würde ich dazu tendieren, ja, das ist so klassische Ablenkungsnebelkerze irgendwie. Bei allen anderen Themen wäre ich vorsichtig. Ich bin nur erstaunt, dass sie, oder sagen wir es anders, wenn diese Epstein-File-Releases keine Konsequenzen hätten, wäre ich doch ziemlich entsetzt. Auf der anderen Seite denke ich mir, was für eine smarte Strategie, einfach alles ungefiltert rauszuwerfen, sodass auf Social Media so viel Blödsinn reproduziert wird, dass das, was real darunter steckt, verschwindet. Also der Schaden, der dadurch angerichtet wird, generell gesamtgesellschaftlich, ist riesengroß, aber der Schaden, der bei Trump vielleicht ankommt, vielleicht geringer. Ich meine, wir werden sehen, was das Ergebnis ist.
Also was du da sagst, ist erstaunlich, weil ich habe gerade in mich selbst reingehorcht und muss auch sagen, ich denke über ganz viele andere nach, jetzt über Andrew, über diesen englischen Politiker, Litauen gibt es auch irgendjemanden, in Frankreich diesen Kulturmenschen dort. Mhm. Also man denkt über ganz viele andere Leute nach, aber ganz wenig über Trump. Mhm. Und dass Trump ja überhaupt nichts passiert gerade.
Gestern kam auch raus, dass wieder Files aufgetaucht sind, wo Trump drin vorkam, die so vom DOJ rausgezogen worden sind. Also da ist noch sehr viel über Trump, was wir noch nicht kennen. Mhm. Also der ist also auch die Person, die am häufigsten erwähnt wird. Ich finde das auch bildlich ganz toll gesprochen, er ist öfter in den Files als Harry Potter in Harry Potter genannt wird. Oder Jesus in der Bibel.
Ja.
16.000 Mal. Das ist völlig absurd. Das ist wirklich so Best-Buddy-Ebene. Ne? Und auch, ich meine, wir reden auch viel über die Clintons beispielsweise. Wir haben viele von dieser ersten Tranche der Bilder, die rausgekommen sind, ne, so Ende Dezember, viel davon waren völlig unverfängliche Bilder. Irgendwelche Promis, also was heißt unverfänglich, die waren bei ihm im Flugzeug, ja, aber der Bro hat in der Zeit, bevor er verurteilt war, hat er einfach auch so sein Flugzeug als Service angeboten für bekannte und prominente und reiche Leute. Weil das Flugzeug halt eh von einer Ecke der Welt zur anderen flog. Das sind Zusammenhänge, die wir als normalen Menschen nicht verstehen. Aber das ist an und für sich nicht problematisch, wenn die in diesem Flugzeug hin und her fliegen. Also wenn Michael Jackson in diesem Flugzeug mit ihm geflogen ist, dann heißt das noch nicht, dass er Michael Jackson Kinder gebracht hat, die Michael Jackson dann entsprechend, ne? You know what I mean. Das bezeugen diese Bilder nicht, aber dadurch, dass die Bilder geschwärzt worden sind, ohne Grund, konnte dieser Eindruck vermittelt werden, dass die Clintons ganz tief drin stecken, dass Michael Jackson und wer nicht alles dazu sehen war, Matt Groening, so Noam Chomsky beispielsweise auch, ne, dass er das linke politische Spektrum sehr getroffen hat. Also man hat das im Vorfeld schon so manipuliert, dass es einen ganz anderen Eindruck vermittelt hat und jetzt dieses sehr unkontrollierte Veröffentlichen dieser Files verändert ja auch schon wieder sehr viel an den Narrativen und gerade, dass wir wieder bei diesem Thema die fressen Kinder angekommen sind, beweist doch, wie das in Eigenleben eine eigene Dynamik entwickelt und in ganz andere Richtung prescht. So. Und dahingehend finde ich auch interessant, dass die europäischen Justizbehörden sich erstmal konkret um die Vorwürfe der Informationsweitergabe, jetzt im Fall von Mendelssohn beispielsweise, Bestechlichkeitsvorwürfe, dahingehend erstmal beschäftigen, ne? Also, dass da Korruptionsthemen aufgemacht werden, weil die sind bewertbar. Mhm. Diese Tranche ist, also die muss ausgewertet werden. Frankreich hat beispielsweise jetzt so ein Polizeisondereinsatzkommando begründet, um diese ganzen Files durchzugehen und herauszufinden, was davon juristisch belangt werden kann. Und die Leute, die bis jetzt verhaftet worden sind, beziehungsweise ihre Posten verloren haben, das sind immer Leute, die persönliche Vorzüge aus diesen Verbindungen genossen haben, weil das ist etwas, das kannst du nicht wegdiskutieren. Ein Großteil von dem, was wir in den Files lesen, sind Business-Beziehungen. Der Typ war ein Powerbroker im Endeffekt. Der hat mit seinem Netzwerk und durch Wissen sein Geld verdient und hat Menschen zusammengebracht und durch diese Connection Vorteile für alle in diesem Netzwerk herausgeholt und für sich selbst. So, dass jemand, der in der britischen Regierung ist, ihm vor einem Deal zur Euro-Rettung sagt, hier die und die Banken retten wir. Wie insane ist das, wenn du einfach vorm Markt weißt, was passiert und du sozusagen direkt darauf wetten kannst. Also es ist eine absolute Manipulation und Inside-Job, wie man sich das ja so vorstellt. Ne? Leute, mächtige Leute untereinander sprechen über die Dinge, was die Welt dann erst später erfährt und können sozusagen ihre Schäfchen schon ins Trockene bringen.
So. Patreon-Werbung. Ich weiß, ihr liebt diese Werbung, weil sie euch ganz lange immer aus der Folge rausreißt und sie gerne auch mal 3 Minuten geht, ist mir aufgefallen. Und ich möchte euch darauf hinweisen, dass diese Patreon-Werbung wahrscheinlich auch länger dauert als normal, denn wir haben so viel Content, liebe Leute. Diese Woche für die 9-Euro-Patreons gibt es das ganz Besonderes, nämlich einen Prototypen einer Folge eines neuen Formats, eines ganz neuen Formats, das wir ausprobieren wollen mit dem Arbeitstitel True Terror. Die 9-Euro-Patreons können diese Folge exklusiv hören und feedbacken und wir werden dieses Feedback dann einarbeiten. Es gibt das Recap, es gibt den Fahrplan von der Kollegin Kati, unter dem man wunderbar diskutieren kann, was wir alles diese Woche schaffen. Es gibt wahnsinnig viele Sonderfolgen und Extrafolgen, Spezialfolgen, aber eigentlich ist es egal. Denn mit euren Beiträgen, 3, 5 oder 9 Euro, unterstützt ihr unabhängigen Journalismus und darum geht es uns. Bitte unterstützt unabhängigen Journalismus, denn die Zukunft sieht düster aus, wir brauchen Berichterstattung und damit, dass ihr diese Berichterstattung unterstützt, macht ihr die weitere Zukunft auch wieder ein bisschen heller. Jetzt haben wir ja, an der Stelle haben wir ja wie so den Beleg. Es ist jetzt doch so, jahrelang wurde gesagt, dass es diese Eliten gibt, die die Weltgeschicke steuern. Es wurde immer widersprochen. Ken Jebsen schlägt jetzt gerade die Hände über dem Kopf zusammen. Ich habe es euch doch immer erzählt. Wie gehen wir denn damit um, dass wir jetzt mit den Epstein-Files gefühlt so eine Bestätigung einer der größten Verschwörungserzählungen bekommen haben?
Nein, aber also das stimmt ja. Mit den Eliten, muss ich jetzt mal ganz provokant sagen. Aber nicht das, was mit den Eliten in diesen Verschwörungsgeschichten dann wieder erwähnt wird. Dieses Konspirare, ne? Dieses sich zusammenschließen einer ganz spezifischen Gruppe, um eine andere spezifische Gruppe zu unterwerfen. Also Und das ist, glaube ich, das, was auch den Reiz ausmacht an diesen Geschichten, dass es unterschiedliche gesellschaftliche Schichten gibt. Und wir als, nenn's die 99%, ne, eben damit nicht in Zusammenhang stehen. Wir kennen das Leben von Milliardären und Top-Politikern und Managern, das kennen wir ja nicht. Und das ist ein ausgewählter Personenkreis, der durch Macht und Reichtum so wichtig ist, dass er in einem spezifischen Umfeld existieren kann. Das ist wie, wenn du einen speziellen Freundeskreis hast.
Du bist ein gutes Beispiel. Das ist wie, ohne jetzt sozusagen die sehr sympathische und liebevolle Mettlergemeinde in Frage zu stellen, aber sozusagen jede Kultur hat ja ihre Codes. Und sozusagen genauso wie Mettler, Raver, Rapper, Skater haben auch die Ultrareichen ihre Codes. Das sagst du ja gerade.
Genau, ne? Und die haben ja sogar so ein richtiges Timetable, wann sie wo im Jahr sich zu spezifischen Veranstaltungen treffen. Die kennen sich untereinander, weil sie miteinander geschäftlich verbunden sind, weil sie familiär verbunden sind. Und das ist der ganze Twist da dran. Es sind kuttentragende Reptiloiden, die sich bei der Bilderberg-Konferenz zusammensetzen und dann darüber reden, wie sie aus dem Kern der Erde heraus, aus Agatha, whatever, die Menschheit unterwerfen, sondern das sind reiche und mächtige Familien, Persönlichkeiten, die Business machen.
Und damit die Menschheit unterwerfen?
Damit auf jeden Fall große Teile der Gesellschaft beeinflussen. So, und das ist ja real. Also das zu leugnen ist ja Blödsinn. Und das ist das Problem bei Verschwörungsgeschichten. Es gibt oft einen Kern, der real ist und einen Zusammenhang, auf dem aufgebaut wird. Und weil dieser Kern existiert und weil den jeder sehen kann, gibt es dann eben genug Leute, die sagen, na, wenn das schon stimmt, dann wird ja der nächste und der übernächste und der überübernächste Schritt auch stimmen.
Also wie kriegen wir es dann aber hin, gesellschaftlich und als Gesellschaft, vielleicht in Deutschland, zu sagen, okay, der G8-Gipfel ist jetzt nicht das Geheimtreffen der Reptiloiden, sondern was anderes? Und wie schafft man es dann eben Menschen wie zum Beispiel Ken Jebsen oder Xavier Naidoo und den vielen, vielen Menschen, die diesen Menschen Glauben schenken, zu erklären, dabei werden jetzt nicht Embryos als Gewürzmischung angeboten?
Ich glaube nicht, dass man Ken Jebsen oder Xavier Naidoo retten kann, ehrlicherweise. Also das halte ich für unmöglich. Bei Xavier Naidoo kommt, glaube ich, auch stark der religiöse Aspekt dazu. Ich habe mich letztens mit einer Sekte befasst auf meinem Eisbergkanal. Und bei denen war beispielsweise auch der ausgegebene Kodex sehr ähnlich zu dem, was Xavier Naidoo glaubt. Ich glaube, wenn du in einem spirituellen Kontext unterwegs bist und, also wenn du, ich bin ja Atheist, deswegen ist das für mich schwierig, das jetzt objektiv zu betrachten. Aber ich glaube, wenn du einem spezifischen Glauben folgst und dann basierend auf dieser Matrix sozusagen dann Feindbilder bekommst, einen Glauben an Himmel und Hölle beispielsweise hast und weißt, welche Erscheinungsform eines Menschen oder einer Handlung sozusagen in die Hölle führt und Dämonen etc. Also für mich ist das alles Blödsinn und wer daran glaubt, ist sowieso zugänglicher für diese Kontexte. Und dass du aus einem stark christlichen Haushalt beispielsweise kommst, dass du dann eher zu antisemitischen Verschwörungstheorien neigst, das sind halt einfach statistische Zusammenhänge. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, wie gesagt, ich bin Atheist, aber das eine führt halt oft zum anderen. Und deswegen ist für mich der Ansatzpunkt einfach, wir müssen realistisch über Zusammenhänge sprechen. Also beispielsweise, wenn es Ungereimtheiten bei politischen Prozessen gibt, bei Berichterstattungen etc., dann muss man das ganz klar offenlegen und sagen, offenbar werden hier Kompetenzen überschritten. Es gibt Jens Spahn beispielsweise, so ein Typ, der für mich für ein modernes Beispiel ist für jemand, der weit über die Kompetenzen eines gewählten Volksvertreters hinaus agiert. Mit den Spendengalas, die da passiert sind, mit den Maskendeals, die da auf kurzem Dienstweg erfolgen. Man muss über diese Punkte sprechen und man muss klar darstellen, dass das ein Teil der Realität ist. Das passiert. Das ist keine Verschwörungstheorie, dass auf dieser Ebene der Politik auch so agiert wird und dass es nicht gut ist. Und dass wir als Gesamtgesellschaft dem entgegenwirken müssen. Also es ist schwierig, weil es muss eben intensiver aufgearbeitet werden und genauer berichtet werden. Länger, umfassender berichtet werden. Und da sehe ich im Zeitalter des Algorithmus, sage ich jetzt mal, sehe ich halt das große, große Problem, dass eben die Themen am besten klicken, die besonders zugespitzt sind. Und da
Eigentlich bist du jetzt gerade wieder bei dem Punkt angekommen, wenn wir den Algorithmus als die Erfindung des Buchdrucks sehen, sozusagen ja. Mit der Erfindung des Algorithmus wiederholt sich das, was mit dem Buchdruck angefangen hat. Nämlich, wir erzählen lieber Geschichten über Werwölfe.
Mit jeder neuen technologischen Entwicklung. Ich meine, du siehst doch auch, jede technologische Neuerung bringt eine neue Kaste an Powerbrokern mit sich. Ne? Also, oder um es noch konkreter zu machen, Charles de Gaulle wäre ohne das Radio niemals so mächtig geworden. So. Und so jede neue technologische Entwicklung verändert etwas an Machtgefüge, weil dadurch, dass du Leute direkt erreichen kannst, ihnen direkt Nachrichten zukommen lassen kannst, ihnen deine Narrative füttern kannst, dadurch entsteht halt unfassbares Potenzial. Und als Journalist musst du dieses Potenzial nutzen, um nicht völlig hinten dran zu sein. Und ich werde ja für mein Clickbait immer kritisiert, aber ich erreiche die Leute wenigstens noch. Also wenn ich ein Video über Epstein gerade mache, hat das innerhalb von 3 Tagen 400.000 Aufrufe. Und in dem Video sage ich klipp und klar, diese Erzählung über Kinder, die gefressen werden und über Kannibalismus, das ist Bullshit, Leute. Das steht dort nicht drin. Das ist in einem Pfeil, wo über Kannibalismus gesprochen wird. Das ist ein Kontext, der damit nichts zu tun hat. Mhm. Und ich versuche das einzuordnen. Und man muss mit dieser Spielweise der neuen Medien muss man mitgehen. Da kann man sich auch als seriöser Journalist dem nicht verwehren. Das ist nun mal das Spiel, das man mitspielen muss, um die Leute zu erreichen. Und ich glaube, das hat auch nochmal was mit Corona zu tun, die ganze Systempresse, ne? So Leute, die über Jahre gewohnt waren, dass sie wissen, wie sie die Leute erreichen, wie sie ihre Nachrichten durchbekommen, die haben plötzlich gemerkt, dass ihnen ein Teil der Gesellschaft abhanden kommt, weil die andere Informationsquellen bekommen haben. Und wir reden hier überhaupt nur miteinander, weil auch ich diese Leute bei mir auf meinem Kanal dazu bekommen habe. Ich habe Hunderttausende mehr Follower bekommen seit dieser Zeit, weil das Format YouTube plötzlich für viel mehr Leute relevanter geworden ist, was politische Informationen angeht. Mhm. Und das haben viele für sich genutzt. Und auch viele, die auf unkritische Konsumenten getroffen sind und dort gemacht haben, was sie wollten, weil es dort kein effizientes Verhindern von Desinformation beispielsweise gab.
Aber wie gehen wir jetzt damit um, dass, so, ich würde sagen, so Stino-Dschungelcamp-Gucker, Freunde von uns, Bekannte, die wir haben, sich plötzlich hinreißen lassen und eben wirklich glauben, dass da irgendeine Elite entschieden hat, dass Gil Oferim dieses Dschungelcamp gewinnt. Das ist ja, da ist ja eine, diese jüdische Verschwörung, also diese Verschwörungserzählung dieser Elite.
Ach, du meinst, dass die Juden angerufen haben, um Gil. Ach du Scheiße.
Das war. Ich fand es erstaunlich, wie oft ich das in den Kommentarspalten und aber auch das, und die Reproduktion dieser Aussage in Meinungstexten mir so aufgetaucht ist. Also sozusagen, dass Gil Oferim dieses Dschungelcamp so für sich gekapert hat. Es kann gar nicht sein, dass der gewonnen hat. Der ist ja so unsympathisch. Ariel hätte, ich habe keine Folge davon geguckt, ich habe nur eben das verfolgt.
Ich schon.
Wie darüber gesprochen wurde und war entsetzt, wie leicht sich solche Verschwörungserzählungen eben verfangen in Argumentationsketten. Also du musst gar nicht Xavier Naidoo sein. Du kannst auch einfach enttäuscht davon sein, dass offensichtlich Gil Oferim das Dschungelcamp gewinnt. Also
ja, du kannst auch aus der zumindest vermeintlich progressiven Bubble heraus Verschwörungstheorien erzählen. Natürlich, selbstverständlich. Also allein der Gedanke, dass du nicht empfänglich dafür bist, weil du ja, ich sage jetzt mal ganz, um das so zu subsumieren, gebildet. Weil du ja woke bist.
Naja, gebildet.
Weil du dir einbildest, gebildet. Naja, also man kann sich ja einbilden, dass man progressiv ist, man kann sich einbilden, dass man besonders gebildet ist, dass man besonders eine gute Media Literacy hat. Das führt ja schon, also die Wahrscheinlichkeit ist sogar gesteigert dadurch, dass man einer Verschwörungsgeschichte unterliegt. Also da gibt's wirklich so eine Kurve des Wissens und des Nichtwissens. Wenn du denkst, wenn du die Bias hast, dass du Bescheid weißt, dann bist du nicht mehr so aufmerksam beim Scannen dessen, was du vorgesetzt bekommst. Es gibt Studien tatsächlich dazu. Also deswegen, eigentlich, ich habe es noch nicht gehört gehabt, weil ich diese Kommentare nicht gelesen habe, aber eigentlich hätte es mich jetzt nicht überraschen dürfen, dass aus dem Sieg von Gil Oferim von, ich sag mal, eher progressiver Seite, weil ich gehe mal davon aus, dass die Kritik an ihm eher von progressiver Seite kam, dass daraus eine antisemitische Erzählung entstanden ist. Eigentlich hätte es mich jetzt nicht überraschen dürfen. Ja, also wir sind,
ich hab's tatsächlich sind wir, überrascht.
Wir sind alle anfällig für Verschwörungsgeschichten. Entweder, besonders wenn wir überhaupt keine Ahnung haben, aber auch, wenn wir glauben, sehr viel Ahnung zu haben. Auch
also dann. Sind wir alle wirklich einfach anfällig für Verschwörungserzählungen. Und wir müssen sie einfach in der Mitte der Gesellschaft akzeptieren, dass es das gibt?
Ja, natürlich. Also du glaubst bestimmt an 100 Verschwörungsgeschichten, von denen du noch nie gehört hast. Die machen dein Weltbild aus, weil die sich über Jahrzehnte bei dir so verfestigt haben, in der Gesellschaft verfestigt haben und wir die nicht mehr hinterfragen. Du wärst überrascht, wie viel von einem Weltbild aus Fehlinformationen besteht. Oder aus Halbinformationen.
Also willst du mir jetzt sagen, der Mond ist nicht hohl?
Wer weiß das denn?
War doch schon mal jemand da? Ja, okay, das ist ein Verlauf des Gesprächs, mit dem ich nicht gerettet hatte. Ich dachte, dass wir beide so ganz kritisch über die Verschwörungserzählung reden, was wir ja auch tun.
Nein, aber nein, also, ist die ich finde einfach die Perspektive wichtig. Wir nehmen die Welt über die Geschichten wahr, die wir uns über die Welt erzählen. Wir bewerten unser Leben aufgrund von Narrativen, bekannte Narrative, die sich in der Menschheitsgeschichte immer wieder neu ergeben haben, die aus Bildern entspringen, die sich über Jahrhunderte erzählt haben. Alles kommt irgendwie wieder. Es gibt so einen ganz großen Kontext von für den Menschen begreiflichen, ich sag mal, Motivationen, Kontexten. Und in diesem Rahmen existieren auch diese Verschwörungsgeschichten. Und sie sind ein Teil unserer Welt und unserer Weltwahrnehmung. Und das Schwierige und das Müßige, was so dieser Sisyphus-Arbeit eigentlich gleicht, ist, immer den Abgleich zu machen. Bei jeder Geschichte, die erzählt wird, bei jedem Zusammenhang, den man wahrnimmt, bei jeder politischen Entwicklung, diese Brille mit aufzuhaben, welche Geschichte wird mir gerade erzählt und in welchem Kontext kann ich persönlich einschätzen, was stimmt und was nicht. Weil auch unser Kontext ist ja beschränkt. Auch wenn wir uns Journalisten nennen, auch wenn wir 20 verschiedene Magazine abonniert haben, aus denen wir täglich unser Informationsangebot zusammenstellen, auch wir haben eine beschränkte Sicht, sind subjektiv geformt durch unsere Prädisposition, durch unser Umfeld etc. Und diesen Ungenauigkeitsfaktor, den müssen wir immer mit im Blick haben. Also es gibt keinen hundertprozentig objektiven Journalisten, es gibt aber auch keine Wahrheit, die 100% zutrifft.
Würdest du sagen, dass Verschwörungserzählung ähnlich wie Pornografie Technologietreiber sind? Also weil du gesagt hast, durch Corona kam plötzlich so eine ganz neue, ältere Zielgruppe zu dir auf deine Kanäle. Mhm. Es wurde also größer.
Ich glaube, die Blu-ray hat sich wegen Pornos durchgesetzt, ne?
Und VHS.
Gegen
Und Super 8. Also wirklich auch der
Super Druck. 8 auch, ja.
Ja, also ganz viele Sachen haben sich durchgesetzt wegen Pornografie.
Technologietreiber. Ich glaube, sie kommen eher hinten dran. Ich glaube, Technologie bedingt das. Ich glaube, es ist nicht umgedreht. Also nicht der Wille, mehr Propaganda zu machen, erweckt neue technologische Entwicklungen. Ich glaube, Propaganda, Verschwörungserzählung, Desinformation ergeben sich durch technologische Weiterentwicklung. Würde ich mich jetzt einfach mal festlegen. Ich glaube, da müsste man wirklich.
Also in den frühen Stunden des Internets gab es ja auch sozusagen, haben wir als erstes eigentlich diese oder viele Erzähler, Verschwörungserzähler eben diesen Ort für sich entdeckt, um dort zu erzählen. Die frühen Stunden des Internets wurden geprägt durch das kostenlose Angebot von Pornografie.
Aber ist das nicht eher die Schaffung von Räumen? Also Diskurs, also das ist ja in dem Sinne spezifisch ein Diskursraum und eine Möglichkeit zur Vernetzung. Flugblätter beispielsweise, wenn wir jetzt darauf zurückgehen, Buchdruck, das ist ja kein Vernetzungstool. Also das unterscheidet sich.
Ich glaube, das Drucken der Bibel ist das mächtigste Vernetzungstool, das je gebaut wurde, weil nämlich überall alle die gleiche Bibel lesen. Und wenn überall alle das gleiche Flugblatt über Werwölfe lesen, sind ja, diese Menschen, ohne dass sie es wissen, miteinander vernetzt.
Also ist es weniger, ich glaube trotzdem nicht, dass die Innovation als zweites kommt. Ich glaube, die Innovation kommt als erstes und dann finden die Menschen eine Möglichkeit, das zu einer noch dichteren Vernetzung zu nutzen.
Und dann wird es zum Massenphänomen.
Ja.
Ja. Vielleicht ist das massivere Auftreten von Verschwörungserzählungen ein Anzeichen, wie so in der Evolution, so ein Anzeigetierchen, ein Anzeichen dafür, dass sich gerade was verändert.
Ja, ich meine, wenn du jetzt in die 20er, 30er Jahre des letzten Jahrhunderts guckst und wie en vogue damals Verschwörungsgeschichten waren, dann macht einem das schon Angst. Ne? Also alles, was so von den Theosophen ausging, das ja dann in die Ariosophie beispielsweise übergegangen ist, in die Thule-Gesellschaft, in den spirituellen Hintergrund des Nazitums sozusagen in Deutschland. Ne? Also da haben sich auch Netzwerke gegründet, die ursprünglich eben auf spiritueller Basis zu Überzeugung geführt haben, die man als normaler Mensch ja gar nicht begreifen kann. So, also ne, woher kommt denn diese Ideologie? Die kommt ja nicht aus dem Nichts, die ist über Jahrzehnte aus spirituellen Bewegungen erwachsen. Das ist super spannend. Ich habe da eine ganze Folge nur zu dieser Progression gemacht. Durch diese Brille gesehen, macht das ein bisschen Angst, würde ich sagen. Aber auch da haben wir wieder die Vernetzung und wir haben da die Technologie, weil diese Philosophien als Reaktion auf den sich immer schneller entwickelnden modernen Menschen sozusagen, ne? Also diese Rückbesinnung auf die Verbindung zur spirituellen Welt, auf die Verbindung zur Natur, auf irgendwelche vorderen, die man irgendwie glaubt, damit beschwören zu können, ne? Also es ist auch irgendwo immer ein Rückgriff auf etwas Altbekanntes oder etwas, das Halt gibt. Ne? Wie beispielsweise der Spiritismus nach dem Ersten Weltkrieg, der beispielsweise in Großbritannien explodiert ist, weil alle mit ihren dahingeschiedenen Verwandten reden wollten. Ne? Auch eine Grundlage für diese spirituellen Entwicklungen. Also, und da ist so eine spannende Interdependenz irgendwie. Also deswegen, ich möchte mich nicht festlegen zu sagen, was eher da ist, die Technologie oder die Vernetzung. Ne? Also das ist so Ursache-Wirkungsprinzip.
Was würdest du denn sagen, ist denn gerade aktuell der spirituelle Backbone dieser Verschwörungserzählung? Beispiel oder Frage, die evangelikalen Christen, die ja sehr, sehr viel Verschwörungserzählungen in ihren Glaubenskonzepte aufgenommen haben. Es gibt keine Dinos. Der Schöpfer als Creator, das sozusagen diese komplexen Dinge, die hier existieren, nur von einer größeren Macht hätten erzeugt werden können. Wenn Jesus wiederkommt, ist der ganze Bums hier vorbei und wir sind aber die Einzigen, die gerettet werden. So, siehst du darin den spirituellen Backbone einer politischen Bewegung, die sich nicht scheut, Verschwörungserzählungen zu erzählen?
Naja, es ist im Grunde wie in den 1900er bis 1930ern in den Vereinigten Staaten. Da gab es auch spirituelle, spiritistische Bewegungen, die unter anderem dann in narzisstische Bewegungen sich entwickelt haben. Also das ist ähnlich. Ich glaube, das ist wirklich ähnlich. Der spirituelle Grund ist sozusagen die Vernetzungsmöglichkeit. Da hast du das Einstiegsmoment basierend auf der Kritik am sich schnell weiterentwickelnden modernen Leben, so als Rückgriff sozusagen, als Anker für die, die sich dort nicht widerspiegeln können, vielleicht auch als Gegenentwicklung zu der, scheue mich davor, das einfach jetzt als linke politische Entwicklung der Jahre davor, also die Ära Obama beispielsweise war ja so ein
liberal.
So, ne, also liberal-progressiv. Wo als die Tea Party-Bewegung entstanden ist und so. Also da gab es ja einen großen Backlash irgendwie in diese doch eher stark konservative Richtung. Und dieses Hochhalten alter Werte, dieses Glaubens als verbindendes Element, das ist die Vernetzungsgrundlage. Und auf Basis dieser spirituellen Wurzeln werden jetzt politische Agenten entwickelt, die sich ganz krass ganz krass weiterentwickelt haben. Und es ist nicht das erste Mal, dass spirituelle Vorstellungen in Nationalsozialismus umgesprungen sind. Man muss sich wirklich einfach nur mit den ersten 30 Jahren des 20. Jahrhunderts auf dieser Basis auseinandersetzen. Da haben wir es schon mal gesehen, sage ich mal. Und dementsprechend ist es wirklich nicht zu unterschätzen, welches Gefährdungspotenzial von dieser Bewegung ausgeht.
Damit will ich eigentlich abschließen, dass diese Entfesselung von großen Teilen der Gesellschaft, Verschwörungserzählungen völlig ohne Scheu zu folgen, etwas zeigt, was auch ich glaube, gefährlich wird. Und deswegen wollte ich auch mit dir sprechen. Also jetzt sind wir wieder an dem Punkt angekommen, warum ich mit dir sprechen wollte, weil ich genau das mit dir diskutieren wollte.
Aber genau das ist ja, was ich versucht habe, ganz umständlich vorhin zu sagen. Solange einzelne Leute an verrückten Schwachsinn glauben, ist das alles gar kein Problem. Aber sobald es ein Momentum gibt zur Mobilisation, weil es einen Push-Faktor gibt, also warum Menschen von der Gesamtgesellschaft weggedrückt werden und sie dort sozusagen einen Sammlungspunkt finden und Religion und Rückbesinnung auf eine vermeintlich bessere Zeit ist ein super Rekrutierungsmoment. Wenn das passiert, wenn das zusammenkommt, dann wird es problematisch. Und das ist genau das, was wir sehen.
Wir haben ein neues Format. Am Ende der Folge will ich jetzt von dir ganz schnell wissen, die drei Takes aus diesem Gespräch. Was sollen die Leute mitnehmen, wenn sie heute Abend, morgen früh in der Büroküche stehen, am Familienabendbrotstisch, wenn sie darüber reden wollen? Was geben wir ihnen mit? Was gibst du ihnen mit? Drei Takes. Kurz. Und prägnant.
Starke Spiritualität hat auch in der Vergangenheit schon dazu geführt, Nationalsozialismus entstehen zu lassen. Kinderblut wird schon seit vielen Jahrhunderten getrunken, zumindest in der Vorstellung von Leuten, die sich durch politische Propaganda beeinflussen lassen. Und wir können gar nicht modern genug sein, um nicht auf antisemitische Verschwörungserzählungen reinzufallen.
Alexander, vielen Dank.
Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal hoffentlich.
Ja, na klar. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PQPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer: Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.